Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Das Sturmtief Cedric überquert gerade Deutschland von Ost nach West. Es bringt unbeständiges Wetter mit sich und sorgt vor allem im Süden des Landes dafür, dass wir einen nassen und ungemütlichen Heiligabend verbringen werden. Der wechselhafte Trend der vergangenen Tage und Wochen setzt sich also weiter fort. Für den Erdboden stellt dieses Wetter jedoch einen Segen dar, denn der leidet noch immer unter den Folgen zweier Hitzesommer. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um Filterkaffee, der das Diabetesrisiko senken kann, und jetzt gleich um eine weltweite Strategie gegen den Klimawandel. Die EU-Kommission unter ihrer neuen Präsidentin Ursula von der Leyen hat kürzlich den Green Deal verkündet. Das heißt, Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein und praktisch keine Treibhausgase mehr ausstoßen, beziehungsweise die noch verbliebenen Emissionen vollständig kompensieren. Andere Industriestaaten sind da deutlich zaghafter. Dabei könnten nahezu alle Länder der Erde bis Mitte des Jahrhunderts vollständig von fossilen auf erneuerbare Energieträger umgestiegen sein. So sagt es zumindest eine US-Studie, die gerade im Fachmagazin One Earth erschienen ist. Volker Mrasek hat mit den Autoren gesprochen.
Electrifying everything, das ist das Konzept der kalifornischen Forscher für den Green Deal. Energie liefern weltweit nur noch Windkrafträder, Solaranlagen, Wasser- und Geothermiekraftwerke. Und alle gesellschaftlichen Sektoren schwenken auf Strom um. Industrie und Landwirtschaft, Gebäude und Verkehr, ja selbst das Militär. Elektrische Wärmepumpen verdrängen Öl- und Gasheizungen, Batterien ersetzen Verbrennungsmotoren. Wo das nicht so gut klappt wie bei Flugzeugen oder Lastkraftwagen, setzt man auf Wasserstoff als Antrieb, erzeugt mit Hilfe von sauberem Strom. Das alles sei bis 2050 oder 52 machbar, und zwar weltweit, sagt Mark Jacobson, Professor für Umweltingenieurwesen an der Stanford University in Kalifornien.
Wir haben das in unserer Studie auf Grundlage der neuesten Daten für insgesamt 143 Länder kalkuliert. Wenn sie alle konsequent elektrifizieren, dann sinkt der Aufwand für die weltweite Bereitstellung von Endenergie im Jahr 2050 sogar um 57% verglichen mit heute.
Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Woher rührt dieser Vorteil? Zum einen arbeiten Wärmepumpen und Batterien wesentlich effizienter als konventionelle Heizungen und Verbrennungsmotoren. Bei ihnen geht viel weniger Energie als Abwärme verloren. Zum anderen darf man weitere Effizienzsteigerungen bei der Nutzung von Windturbinen und Solaranlagen erwarten. Jacobson nennt aber noch einen dritten Punkt, den man leicht übersieht.
12-13% der Energie werden heute allein dafür benötigt, um fossile Brennstoffe und Uran für Kernkraftwerke zu fördern, zu transportieren und zu raffinieren. Das fällt alles weg. Windräder und Solaranlagen brauchen nämlich keine Energieträger, die man erst schürfen oder ausgraben muss.
Den Modellrechnungen zufolge sind dann auch die weltweiten Energiekosten viel niedriger. 2050 sollen sie nur noch bei 6,8 Billionen US-Dollar liegen. Heute, so der Atmosphärenforscher und Umweltingenieur, seien es über 17 Billionen Dollar jährlich und damit mehr als doppelt so viel.
Vor 10 Jahren haben wir zum ersten Mal untersucht, ob es möglich ist, dass die ganze Welt zu 100% auf erneuerbare Energie umsteigt. Bis 2050 schien das damals noch nicht möglich. In der Zwischenzeit sind die Kosten für regenerative Technologien aber massiv gesunken. Und wir stellen fest, der komplette Umstieg ist nicht nur technisch machbar. Die Kosten dafür wären sogar ziemlich niedrig.
Die Forscher haben ausgerechnet, ein Land wie die USA bräuchte für die radikale Energiewende fast 300.000 zusätzliche Windräder der 5-Megawatt-Klasse und 16.000 große Solarparks. Platz genug für die Anlagen soll da sein. 1% der Landesfläche reiche dafür aus, sagt Jacobson. Weltweit betrachtet sei es 0,5%. In der Kernenergie sieht seine Arbeitsgruppe keine Option. Es dauere zu lange, neue Reaktoren zu bauen. Auch Kohlekraftwerke mit CO2-Abscheidung und Biokraftstoffe lassen die Studienautoren bewusst außen vor. Denn damit sei der weitere Ausstoß von Luftschadstoffen verbunden.
Weltweit sterben jedes Jahr etwa 7 Millionen Menschen durch Luftverschmutzung. die Mehrzahl durch Schadstoffe aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern und Biokraftstoffen. Diese Todesfälle würden wir alle vermeiden.
Die Studie hat sicher auch Schwächen. Sie setzt perfekte Netze voraus, in denen Strom immer optimal verteilt wird, ohne Engpässe und Ausfälle, zu denen es aber sicher kommen wird. Fraglich ist auch, ob Wasserstoffflugzeuge wirklich früh genug verfügbar sein werden. Im Großen und Ganzen sei das Green Deal-Konzept der US-Forscher aber realistisch, sagt Tom Brown, britischer Energieforscher und Physiker am Karlsruher Institut für Technologie.
Es gibt mittlerweile 70, 80 Studien für einzelne Regionen wie Europa. Auch sie haben gezeigt, dass 100% erneuerbare Energie möglich sind. Ich finde, es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, unser heutiges fossiles Energiesystem verursacht enorme Gesundheitskosten und Klimaschäden. Oft wird das in Vergleichen nicht berücksichtigt. Die neue Studie tut das und zeigt, betrachtet man auch diese Folgekosten, sind erneuerbare Energieträger noch viel billiger.
Selbst in den USA gibt es neuerdings Ideen für einen Green Deal, gestützt auf die Modellstudien aus Stanford. Eine Chance, umgesetzt zu werden, haben sie im Moment aber nicht. Der Kongress lehnte einen entsprechenden Antrag vor kurzem mit republikanischer Mehrheit ab.
Über einen weltweiten Green Deal berichtete Volker Mrazek. Dem Kaffee werden viele Eigenschaften nachgesagt. Er belebt den Kreislauf, er soll das Konzentrationsvermögen verbessern und bei Migräne helfen. Und wer Kaffee trinkt, beugt auch Typ-2-Diabetes vor, konnten Fachleute zeigen. Doch das stimmt nicht immer, haben jetzt Forscher aus Göteborg herausgefunden. Denn es kommt auch darauf an, wie der Kaffee zubereitet wird. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Filterkaffeemaschine finden.
Richard Landberg führt mich an der Göteborger Chalmers-Universität durch ein Labyrinth von Treppen und Fluren. Wir sind auf der Suche nach einer klassischen Kaffeemaschine. Doch die haben an schwedischen Universitäten offenbar Seltenheitswert. In den meisten Institutsküchen wurden sie durch Kaffeevollautomaten ersetzt. Doch dann landen wir endlich in einer kleinen Küche, in der eine Assistentin gerade eine Kanne Wasser in eine gute alte Filterkaffeemaschine füllt.
Sollen wir hier nicht erstmal ein bisschen sauber machen? Das sieht so traurig aus.
Nein, das ist egal. Ist ja nur fürs Radio.
Aha, okay.
Richard Landberg setzt den Kaffeefilter ein. Während das heiße Wasser durchläuft, erklärt der Lebensmittelwissenschaftler, was in der Maschine gerade vor sich geht.
Ja, das ist.
Das heiße Wasser trifft gerade auf das Kaffeepulver. Und dabei werden jede Menge Moleküle aus dem Kaffee extrahiert. Und während das Kaffeewasser dann durch den Filter läuft, bleiben die schädlichen Moleküle daran hängen.
Frühere Studien hatten gezeigt, dass Kaffee vor Typ-2-Diabetes schützen kann. Doch offenbar gilt das nur für Filterkaffee, haben Richard Landberg und seine Kollegen jetzt in einer neuen Untersuchung nachgewiesen. Darin untersuchten sie den Kaffeekonsum von Menschen, die an Typ-2-Diabetes erkrankt waren, und verglichen ihn mit den Kaffeetrinkgewohnheiten gesunder Personen.
Dabei haben wir einen sehr deutlichen Unterschied zwischen dem Konsum von Filter und aufgebrühtem Kaffee gesehen. Diejenigen, die ihren Kaffee nur mit heißem Wasser aufbrühen, sind nicht vor Typ-2-Diabetes geschützt. Wer hingegen viel Filterkaffee trinkt, hat ein deutlich geringeres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken.
Viel Kaffee heißt in diesem Fall mindestens 3 Tassen pro Tag. Richard Landberg vermutet, dass bestimmte schädliche Moleküle im Kaffee für diesen Unterschied verantwortlich sind. Unter anderem sogenannte Diterpene. Diese Verbindungen erhöhen das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen und stehen auch im Verdacht, die Entstehung von Typ-2-Diabetes zu begünstigen. Sie sind also gewissermaßen die Gegenspieler von den Verbindungen im Kaffee, die einen Schutz vor Typ-2-Diabetes bieten. Die schädlichen Verbindungen werden im Kaffeefilter aufgefangen, wenn das heiße Wasser durch die Maschine läuft, vermutet Richard Landberg. In aufgebrühtem Kaffee bleiben sie hingegen erhalten und werden mitgetrunken. Daher profitieren nur Filterkaffeetrinker von den schützenden Verbindungen. Um ihr Ergebnis zu untermauern, haben die Göteborger Forscher in den Blutproben der Probanden spezifische Biomarker untersucht, die entweder auf den Konsum von gefiltertem oder aufgebrühtem Kaffee hinweisen.
Personen, die große Mengen an Molekülen in ihrem Blut hatten, die spezifisch für Filterkaffee sind, hatten ein geringeres Risiko, Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Das heißt, wir sehen hier einen ähnlichen Zusammenhang und das gibt uns eine zusätzliche Sicherheit, dass unser Ergebnis stimmt.
Welchen Effekt Espresso, Instant-Kaffee oder andere Zubereitungsarten auf die Gesundheit haben, konnten die Forscher mit ihrer Studie nicht beantworten. Diese Frage wollen sie in weiteren Untersuchungen klären. Richard Landberg freut sich aber, dass er mit diesem Ergebnis auch mal eine gute Nachricht verkünden kann. Denn Kaffee ist für viele Schweden so etwas wie ein Lebenselixier, vor allem in der dunklen Jahreszeit.
Es ist schön, dass wir mal etwas Gutes über ein Lebensmittel sagen können, das viele Menschen mögen. Meistens ist es ja so, dass das, was die Leute gerne essen oder trinken, schädlich für die Gesundheit ist. Aber in diesem Fall ist es genau andersherum.
Filterkaffee als Diabetesschutz. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Zwei Sommer lang haben wir geklagt über Hitze und Trockenheit. Doch diese Zeiten dürften nun der Vergangenheit angehören, denn Niederschläge sind in den vergangenen Wochen reichlich gefallen. Aber hat der Regen tatsächlich genügt, um den Boden wieder komplett zu durchfeuchten? Das wollte ich wissen von einem Wissenschaftler, der zuständig ist für den Dürremonitor Deutschland, von Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ am Standort Leipzig. Ich habe ihn gefragt, ob wir mittlerweile nach all dem Regen wieder im grünen Bereich angelangt sind, was die Bodenfeuchte angeht.
Na, ich würde sagen, wir sind im gelben Bereich angelangt. Es ist dieses Jahr tatsächlich so, dass wir seit September wieder überdurchschnittliche Niederschläge in Deutschland haben und der sehr trockene Boden, der 2018 langsam ausgetrocknet ist und eigentlich bis September 2019 immer trockener geworden ist, ist jetzt langsam wieder deutlich nasser geworden. Die oberen Bodenschichten sind wieder nass. Wenn man aber den gesamten Boden bis in tiefere Tiefen, bis ungefähr 2 Meter anschaut, da fehlt doch noch einiges an Wasser.
Die beiden zurückliegenden Jahre 2018 und 2019, die waren ja eben von einer lange anhaltenden Trockenheit im Sommer geprägt. Gab es da trotzdem Unterschiede im Verlauf der Dürre?
Na, die Dürre ist in ihren Auswirkungen sehr unterschiedlich gewesen. Das hängt damit zusammen, dass 2018 der Boden von oben ausgetrocknet ist. Also dadurch, dass zu wenig Niederschlag vom Himmel gefallen ist, ist das Wasser im Boden nach unten gesickert und oben ist es immer trockener geworden. Das ist ganz grob gesagt schlecht für die Landwirtschaft. Hat fast ganz Deutschland betroffen 2018. Über die gesamte Vegetationsperiode, also ungefähr von April bis Oktober, große Verluste in der Landwirtschaft. 2019 hat diese Dürre immer noch angehalten. 2019 waren aber die Niederschläge vor allem im Süden und im Westen Deutschlands deutlich höher als 2018, sodass im Oberboden zum Teil da doch ganz ordentlich Bodenfeuchte zusammengekommen ist. Und deswegen ist die Landwirtschaft 2019 in Deutschland eher nur im Norden und im Osten betroffen gewesen. Da aber jetzt über diese sehr lange Zeit wir diese trockenen Böden hatten und 2019 der Boden insgesamt bis in größere Bodenschichten sehr trocken war, waren dann 2019 die großen Wasserverbraucher, also Bäume, Wälder, sehr stark betroffen.
Jetzt verbessert sich die Situation wieder, sagen Sie. Wie sieht es denn aus, wenn wir auf das Grundwasser schauen? Hat denn der Regen die Vorkommen dort auffüllen können?
Wenn es so wenig regnet und die Böden so trocken sind, wie das in den letzten beiden Jahren war, dann gibt es fast keine Grundwasserneubildung. Da das Grundwasser ja aber gleichzeitig zur Seite wegläuft und dann normalerweise zu den Flüssen läuft und dann zum Meer, sind die Grundwasserpegel in den letzten beiden Jahren fast flächendeckend in Deutschland gefallen. Das ist aber ein Problem, das wir in vielen Bereichen Deutschlands schon seit ungefähr 5 Jahren haben, also sinkende Grundwasserpegel. Jetzt muss quasi zuerst der Boden nass werden und dass über den Boden wieder von oben Wasser ins Grundwasser reinlaufen kann. Das ist aber so, dass grundsätzlich im Winter die Böden in Deutschland deutlich nasser sind als im Sommer. Das hängt damit zusammen, dass die niedrigen Temperaturen dazu führen, dass die Verdunstung im Winter fast keine Rolle spielt. Und da kann man jetzt eigentlich sagen, man muss erwarten, dass über den Winter sich die Bodenwassersituation entspannt. Und dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mit Dürre zu rechnen haben und dass die Grundwasserpegel dann auch langsam wieder steigen.
Das heißt, Sie sehen die Ausgangssituation für den kommenden Sommer eher entspannt?
Na, entspannt, das kann man so nicht sagen, weil wir keine Glaskugel haben. Diese mittelfristigen Wettervorhersagen sind in Europa sehr schwierig. Was man aber sagen kann, ist im Vergleich zu 2018, wo es bis Weihnachten doch sehr trocken war, also wo die Trockenheit bis zum Ende des Jahres angehalten hat, die Situation haben wir jetzt 2019 nicht, weil seit September ungefähr die Böden eben von oben wieder feuchter geworden sind. Also in fast ganz Deutschland sind die Böden in den obersten 25 Zentimetern noch ganz ordentlich nass geworden. Und deswegen ist die Ausgangssituation dafür, dass die Dürre sich auflöst, deutlich besser, als es 2018 war.
Sie hatten gerade erwähnt, dass wir schon seit ungefähr 5 Jahren sehr niedrige Grundwasserspiegel haben. Woran liegt das denn, wenn nicht an der Dürre?
Das liegt schon an dem Thema Dürre, weil wir insgesamt in den letzten Jahren sehr häufig zu wenig Niederschlag hatten und Probleme mit Dürren. Also 2018, 2019 war das sehr extrem und es gab eine sehr große mediale Aufmerksamkeit, einfach weil man so viele Sektoren hatten, die betroffen waren. Neben der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft war die industrielle Produktion beeinträchtigt. Wir hatten Probleme mit der Frachtschifffahrt auf dem Rhein. Damit verbunden war, dass der Heizölpreis gestiegen ist, letztes Jahr im Oktober. Die Benzinpreise an den Tankstellen. Am Rhein entlang hatten wir Tankstellen, wo es überhaupt kein Benzin und Diesel mehr zu tanken gab. Das heißt, die Aufmerksamkeit war da sehr groß. Wir hatten aber in den letzten Jahren auch schon vorher trockene Jahre. Also zum Beispiel 2015 war ein Jahr, wo wir sehr schlimme Maisertragszahlen hatten. Also deutschlandweit hatten wir mehr als 20% weniger Maisertrag als im langjährigen Mittel. Also es ist eine Aufeinanderfolge von Dürrejahren, die dazu geführt haben, dass diese Probleme mit den Grundwasserständen sich entwickeln konnten.
Mit dem Dürremonitor haben Sie ja Jahrzehnte von Daten im Blick zur Dürresituation in Deutschland. Die Situation 2018, 2019, ist die denn einzigartig gewesen in der Geschichte?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gab natürlich auch vorher schon trockene Jahre. 1959 und 1976 gab es eine sehr große, auch flächenhafte Betroffenheit in Deutschland, auch mit gemeldeten Schäden, vor allem im Agrarbereich. Dass wir aber 2 Jahre in Folge diese große Trockenheit hatten, dann auch über die Vegetationsperiode, das hatten wir in dem Maß zumindest zurück bis 1951 nicht.
Sagt Andreas Marx, der am UFZ zuständig ist für den Dürremonitor Deutschland. Und damit ist es nun an der Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages, zusammengestellt und vorgetragen von Piotr Heller.
Das Raumschiff Starliner ist nach einem missglückten Start wieder gelandet. Die Landung gelang am Sonntag im US-Bundesstaat New Mexico. Die Kapsel bremste mit 3 Fallschirmen und setzte dann auf speziellen Luftkissen auf. Das von der NASA und Boeing gemeinsam entwickelte Raumschiff soll künftig Astronauten ins All befördern. Am Freitag startete es vom Cape Canaveral aus zu einem unbemannten Testflug zur Internationalen Raumstation. Dort kam es aber nie an. Vermutlich war eine Uhr an Bord nicht richtig eingestellt, wie die beiden Projektpartner mitteilten. Dadurch sei es zu Problemen mit der automatischen Zündung gekommen. In der Folge hat das Raumschiff so viel Treibstoff verbraucht, dass es die ISS nicht mehr erreichen konnte.
Britische Physiker haben mit extrem kalten Legosteinen gespielt.
Sie haben 4 Legosteine und übrigens auch eine Lego-Figur in einen sogenannten Mischungskryostaten gepackt. Diese Geräte dienen in Laboren dazu, extrem niedrige Temperaturen zu erzeugen. So kühlten die Forscher das Spielzeug auf nur 70.000stel Grad über dem absoluten Nullpunkt herunter. Sie haben damit die wohl kältesten Legosteine im Universum erschaffen, aber auch ernsthafte Forschung betrieben. Denn sie untersuchten unter diesen Extrembedingungen die Wärmeleitfähigkeit des Kunststoffs. Das Material entpuppte sich als guter Isolator, war gleichzeitig mechanisch stabil, notieren die Physiker in den Scientific Reports. Es würde sich daher gut als Ausgangsmaterial für Labortechnik eignen, die extrem kalt sein muss.
Römische Kaiser starben nach einem bestimmten zeitlichen Muster.
Das ist einem Forscher aus den USA aufgefallen. Er betrachtete das Leben und Sterben von 69 Kaisern seit Augustus. Mehr als 60% von ihnen sterben eines gewaltsamen Todes, sei es, weil sie ermordet wurden, in der Schlacht fielen oder Suizid begingen. Die Todeszeitpunkte waren nicht zufällig verteilt. Im ersten Jahr ihrer Regentschaft hatten die Kaiser ein hohes Risiko, gewaltsam umzukommen. Dieses Risiko sank dann stetig, während sich die Kaiser etablierten, stieg nach 12 Jahren an der Macht jedoch wieder an. Dieses Muster spiegelt ein Phänomen aus den Ingenieurswissenschaften wider: die Betriebsdauer bis zum Ausfall. Mechanische Bauteile versagen häufig zu Beginn ihres Betriebs, etwa weil sie fehlerhaft sind. Überstehen sie die erste Phase, halten sie meistens längere Zeit durch, bis sie verschleißen. Der Autor der Studie ist Flugzeugingenieur. Im Fachblatt Palgrave Communications gibt er zu bedenken, dass man mit Daten aus dem alten Rom vorsichtig umgehen müsse. Zumindest zeige die Arbeit aber, dass scheinbar zufällige Ereignisse manchmal doch klaren statistischen Modellen folgen.
Chinesische Forscher haben entschlüsselt, wie das Zika-Virus sich in Zellen einnistet.
Das Virus nutzt ein Eiweiß, um damit das endoplasmatische Retikulum in den Zellen zu manipulieren. Dabei handelt es sich um ein Kanalsystem in den Zellen vieler Lebewesen, das von Membranen umschlossen ist. Das Zika-Virus manipuliert diese Membranen so, dass sie kleine Taschen bilden, in denen das Virus sich vermehren kann, ohne vom Immunsystem der Zelle behelligt zu werden. Diesen Angriff auf das Kanalsystem in der Zelle zu unterbrechen, könnte ein möglicher Therapieansatz gegen Zika sein, aber auch gegen Krankheiten wie Gelbfieber oder das Dengue-Fieber. So beschreiben es die Wissenschaftler im Journal of Cell Biology.
Besuche im Museum und in der Oper könnten das Leben verlängern.
Das legt zumindest eine Studie aus Großbritannien nahe. Forscher haben dafür vor 16 Jahren über 6.700 Senioren zu ihren kulturellen Aktivitäten befragt. Danach zeichneten sie auf, wie lange die Menschen noch lebten. Jetzt haben sie die Ergebnisse ausgewertet und im Magazin BMJ veröffentlicht. Demnach war das Sterberisiko bei denjenigen geringer, die häufiger Konzerte oder Museen besuchten. Die Forscher geben an, Einflüsse sozioökonomischer Faktoren wie das Einkommen oder den Bildungsgrad der Teilnehmer aus den Ergebnissen herausgerechnet zu haben.
Vielen Dank, das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Piotr Heller.
Sternzeit, 23. Dezember, der Erstflug der Ariane. Morgen vor 40 Jahren, Heiligabend 1979, begann am Weltraumbahnhof Kourou Europas Raumfahrt. Um 18.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit hob in Französisch-Guyana die erste Ariane-Rakete ab. Der Jungfernflug hatte ursprünglich 9 Tage zuvor erfolgen sollen. Die Triebwerke hatten bereits gezündet, doch weil sich der Schub nicht wie geplant aufbaute, schaltete der Computer die Rakete noch 4 Sekunden wieder ab. Am Tag vor Heiligabend vereitelte schlechtes Wetter den Start. So mussten sich die Fachleute in Kourou ihr eigenes Weihnachtsgeschenk machen. Beim Flug am 24. Dezember schließlich schaltete zwar die 3. Stufe 10 Sekunden zu früh ab, allerdings war sie auch erheblich leistungsfähiger als angenommen. Die Nutzlast erreichte trotzdem die Umlaufbahn. Man hatte sich aber nicht getraut, einen echten Satelliten auf die Ariane 1 zu setzen. Stattdessen befand sich die Technologiekapsel 1 an der Spitze der Rakete. Sie enthielt Messinstrumente, um die Bedingungen während des Starts zu überwachen und arbeitete nur während der ersten 8 Erdumkreisungen. Beim zweiten Ariane-Start, 5 Monate später, gab es einen Fehlschlag. Im Juni 1981 setzte die Ariane dann Meteosat 2 im All aus, einen europäischen Wettersatelliten. 4 Jahre später ging die Raumsonde Giotto mit einer Ariane auf ihre Reise zum Kometen Halley. Europas Rakete wurde zu einer großen Erfolgsgeschichte. Die soll im kommenden Jahr mit der komplett neu entwickelten Ariane 6 ihre Fortsetzung finden.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach uns folgt Wirtschaft und Gesellschaft. Morgen am Heiligabend macht Forschung aktuell ausnahmsweise mal Pause. Am 25.12. melden wir uns zurück. Und bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Redaktion ein frohes Weihnachtsfest.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Schrift. Das sind für uns Kombinationen aus Buchstaben auf Papier.
Silben, Wörter, Sätze.
Schriftzeichen, Hieroglyphen.
Emojis.
Ich bin davon überzeugt, dass die Nachricht im Kipo selber steckt. Und wenn das so ist, dann sollten wir auch irgendwann in der Lage sein, sie zu entziffern.
And if that's the case, we should be able to decipher it someday.
Der Inka-Code. Im Reich der Knotenschnüre. Wissenschaft im Brennpunkt. am ersten Weihnachtsfeiertag um 16:30 Uhr.